Ja, wir werden jetzt einen Blick in den Bibeltext werfen. Wer seine Bibel mit dabei hat, ich werde aus der Elberfelder Übersetzung lesen, Kapitel 6, ab Vers 3. Ja, ab Vers 3 oder 4. Weiß jetzt nicht genau, was ich da notiert hatte. Wichtig ist, denke ich, in diesem Text, den wir gleich lesen, dass wir dieses Thema immer im Hinterkopf haben. Es geht darum, Jesus betrachtend im Glauben zu wachsen. Dieser Fokus auf Jesus ist die Voraussetzung, um geistlich wachsen zu werden, zu vollkommenen Mannesreife, so wie die Bibel das auch nennt, zu reifen. Und dieser Zusatz, den finde ich auch sehr tröstlich. Wenn Gott das zulässt, dann werden wir das tun. Wenn Gott das schenkt, dann werden wir das machen. Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Das ermutigt mich schon an der Stelle. Sonst verlagern wir zu viel Verantwortung auf uns Menschen. Ich muss wachsen und das kann uns vielleicht auch irgendwo kaputt machen. Die Warnung bzw. die Tragweite des Abfalls, die wird ja hier in den Versen beschrieben. Und wir werden sie erstmal lesen. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Wie ich bereits sagte, es ist in diesen Versen keine Aufforderung, tut etwas oder tut etwas nicht, formuliert. Das ist, denke ich, wichtig, dass wir in einem Text, wenn wir hineinschauen, auch erkennen, wo sind diese Tu-Worte oder Imperativworte, wo es heißt, tut das nicht, lasst das oder ergreift dieses und bemüht euch darum. Die sind hier in diesen Versen erstmal nicht drin. Es ist vielmehr eine Begründung und ein Untermauern des Vorhergesagten, weil Vers 4 beginnt, es heißt, denn es ist unmöglich. Und bei diesen Worten, wenn die Bibel sie gebraucht und heißt, denn, deshalb, darum, dann wissen wir automatisch, wir müssen schauen, was ist vorher gesagt worden. Weil jetzt kommt eine Begründung, ein Argument, etwas, was das Ganze bestätigt und festigt. Und das zeigt, dass hier die Aufforderung, diese aus den vorhergegangenen Versen hier nochmal bekräftigt wird, nämlich, dass es heißt, wir wollen das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden. Das ist das, was hier beschrieben wird, das wollen wir tun. Und wir hatten letztes Jahr mal ja auch schon sehr deutlich unterschieden, dass dieses Lassen nicht bedeutet, wir wollen das verlassen oder verwerfen, für ungültig erklären, sondern es ist vielmehr ein Voranschreiten. Das ist verstanden, das ist verinnerlicht und jetzt wollen wir dieses Thema stehen lassen und weitergehen. Das Einmaleins haben wir gelernt und jetzt kommen schwierigere Matheaufgaben. Das ABC ist verstanden und jetzt wollen wir kompliziertere Texte lesen und verstehen. In diesem Bilde, vielleicht hilft uns das, dieses auch nochmal uns vor Augen zu führen. Weil es höchste Zeit ist, zu reifen und zu wachsen und weiterzukommen, sagt er, wollen wir das tun. Die Worte, die hier benutzt werden, in diesen Versen 6, wenn du die nächste Folie nochmal einblendest, in den Versen 4, 5 und 6, da heißt es, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, dieses erleuchtet, und dann heißt es, die die himmlische Gabe geschmeckt haben und die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Es gibt verschiedene Ansätze, an diesen Text ranzugehen. Und Menschen, die sagen, das ist doch eher nur ein Vergleich. Es legt nahe, dass der Schreiber hier die Juden mehr im Fokus hat, die wissen von der Wahrheit des Christus, aber sie nicht so erfahren haben. Und deswegen ist der Abfall auch nicht ein Abfall im Sinne von Christus abzufallen, sondern dass das Wissen, dass sie sich davon entfernen. Und dem entgegen steht vielleicht doch der Gedanke, diese selben Worte, wie zum Beispiel erleuchtet aus dem zweiten Satz, den wir dort sehen, oder das geschmeckt, eine Zeile darunter, oder dieses teilhaftig sein, das sind Worte, die benutzt der Hebräerbriefschreiber auch an anderen Stellen im Hebräerbrief, wo reelle Erfahrungen beschrieben werden. Ich werde nicht alle lesen, aber eins möchte ich uns so mal als Beispiel lesen, das ist Kapitel 10, 32. Da heißt es, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Also er greift auf ein tatsächliches Erleben zurück und sagt, denkt zurück, es ist noch gar nicht so lange her, damals, als ihr erleuchtet worden wart. Deswegen kann man davon ausgehen, dass hier in diesem Text, wenn dieselben Worte so benutzt werden, nicht nur bildhafte Vergleiche da sind, die man übertragen muss, sondern dass hier mit diesen drei verschiedenen Worten auch die geistliche Erfahrung des Menschen beschrieben wird, der von Gott erleuchtet worden ist, der die himmlische Gabe geschmeckt hat, ewiges Leben erhalten hat, teilhat am Heiligen Geist. Das heißt, so wie wir die Bibel verstehen, der Geist Gottes nimmt Wohnung in den Menschen, die ihm gehören, in dem Leib des Christen, des wiedergeborenen Menschen. Und jetzt sagt er, ihr habt teilbekommen am Heiligen Geist. So können wir doch davon ausgehen, dass er hier wiedergeborene Menschen anspricht, beziehungsweise beschreibt und sagt, das sind Menschen, die haben das erlebt. Sie haben geistliche Erfahrungen gemacht und sind Eigentum Gottes geworden. Wir wollen auch hierbei aber auch unterschiedliche Erkenntnisse auch stehen lassen. Aber wichtig ist, denke ich, dass wir nicht etwas hineinlesen oder herauslesen, was wir so in den Texten schwer bestätigen und finden können. Und wie gesagt, obwohl hier in diesen Versen, das ist erstmal wichtig festzuhalten, das bekräftigt nochmal, dass wir hier weiterschauen müssen. Hier ist nicht die Aufforderung drin, pass auf, dass du nicht abfällst. Ja? Sondern es ist eigentlich eine Begründung von dem, was vorher gesagt worden ist, nämlich, geh weiter, werde fest, schau Christus an, lerne ihn erkennen und komm weiter in deinem Glauben. Die Aufforderung, voranzuschreiten, fest zu werden. Später kommt immer wieder dieses, macht das fest, legt Eifer daran. Also dieser Wunsch, geistlich Glaubensschritte zu tun und zu machen und in der Erkenntnis Christi weiterzukommen. Dieser Kontext, den Justin beschrieben hat, der hilft uns zu verstehen, hier stand viel auf dem Spiel, hier galt es viel zu verlieren. Da waren sie hin und her gerissen und sagen, wer ist Christus? Ist er Christus und die Opfer des Alten Testaments oder wie sollen wir das einordnen? Und daher geht es hier um viel und daher ist dieses Festwerden und dieses Voranschreiten in der Heiligung und in der Reife hier die eigentliche Aufforderung. Und hier kommt jetzt die Begründung, denn. Und die Bibel spricht ja über Abfall und über Menschen, die abfallen und die abfallen werden. Und wir werden auch jetzt uns etwas Zeit nehmen, darüber einfach in der Bibel auch Texte zu lesen und darüber nachzuschauen. Es gibt dieses Wort abfallen, auch in der Bibel, in einem ganz gewöhnlichen Sprachgebrauch. Zum Beispiel, die Blume verwelkt und fällt ab. Oder es wird beschrieben, dass irgendein König, der in Israel regiert hat, abgefallen ist von einem anderen Machthaber der Nachbarvölker, denen sie fronpflichtig waren oder mit dem sie ein Bündnis hatten, mit dem sie gemeinsame Sache gemacht haben. Und auf einmal tritt jemand, der Vertragspartner, aus diesem Bündnis heraus. Und dann gebraucht die Bibel auch dieses Wort und sagt, er fiel ab von so und so. Das ist einfach wichtig, dass wir das auch unterscheiden lernen. Nicht immer, wenn dieses Wort abfallen ist, ist das geschrieben, benutzt wird, ist nicht immer automatisch dasselbe gemeint. Wir sprechen auch manchmal und sagen, er oder sie ist abgefallen. Und meinen sicherlich was Bestimmtes damit. Ich würde jetzt auch mal so fragen wollen, wenn wir so etwas sagen oder wenn jemand so etwas sagt, er, sie, hast du gehört, er ist abgefallen. Was meinen wir damit? Oder was wollen wir damit zum Ausdruck bringen? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Ihr könnt das gerne vom Platz aus sagen. Wenn ihr das in ein paar Worten sagen könnt, dann wiederhole ich das einfach laut. Vom Glauben abfallen, nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen. Entweder stimmen alle dem jetzt zu oder trauen sich nicht, was anderes zu sagen oder das zu ergänzen. Gibt es jemanden unter uns, der über sich sagen kann, ich bin mal abgefallen? Meistens gebrauchen wir das eher über jemand anderen. Ich will uns das dafür auch nicht tadeln. Ich will einfach nur, dass wir uns Gedanken machen über diese Tatsache des Abfalls. Was meinen wir damit oder was legt die Bibel in solche Formulierungen hinein? Die Bibel hat viele Bezeichnungen für Gläubige, die nicht mehr so wie am ersten Tag mit dem Herrn leben. Und ich glaube nicht, dass es da eine Wertung gibt oder irgendwie so eine Steigerungsleiter. Ich wüsste zumindest nicht, wo ich alles das einordnen sollte. Aber die Bibel nennt zum Beispiel das so und sagt, wir sollen Menschen zurechthelfen, ihr geistlich seid, sagt die Bibel, helft solchen zurecht, die von der Sünde übereilt werden. Also es gibt sowas, dass jemand von der Sünde quasi überrollt wird und er fällt und stolpert. Ist er dann abgefallen? Die Bibel sagt, dass es das gibt, dass wir verführt werden von dem Reichtum dieser Welt oder einfach von dem Hochmut des Lebens. In Offenbarung steht eine Bezeichnung, da heißt es lau geworden. Und so gäbe es bestimmt noch ein paar mehr Formulierungen, die einen Zustand beschreiben, eines gläubigen Menschen, der nicht gut ist, der auch gefährlich ist, der es auch verdient, dass man aufmerksam wird und aufhorcht. Und meistens sind diese Zustände in Verbindung mit einer Ermahnung ausgesprochen. Deswegen auch die Situation der Judenchristen. Es gab Grund für diese Ermahnung. Sie standen in der Gefahr, Christus zu verlassen und stattdessen sich einen anderen Heilsweg zu wählen oder zu meinen, dass man ihn wählen könnte. Wenn von Abfall die Rede ist, dann beschreibt es zuallererst eine Trennung von etwas beziehungsweise von jemandem, nämlich von Jesus Christus. Ja, das ist, denke ich, wichtig. Wenn jemand abfällt, dann fällt er nicht von einer Religion ab oder wenn jemand getrennt wird, dann ist es zuerst immer eine Trennung von einer Person, von Jesus Christus. Die Gefahr, in der die Judenchristen damals standen, Christus zu verlassen, getrennt zu werden von ihm durch ihre Entscheidung, durch ihr Leben. Sünde trennt ja generell. Das wissen wir aus dem Johannesbriefen, wenn wir das lesen. Wenn wir sündigen, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Sünde hat diesen trennenden Charakter. Und das merken wir auch sehr bald als Menschen, die den Geist Gottes haben, die Kinder Gottes sind. Wir merken das ja, wenn sich etwas zwischen Gott und uns stellt, wenn unsere Sünde da irgendwie dazwischen kommt. Aber deswegen sind wir nicht von Christus abgefallen, wenn Sünde sich dazwischen stellt. Ich denke, das ist wichtig zu unterscheiden. Es gibt ein Verharren in Sünde. Und da warnt die Bibel uns auch vor und sagt, dass wir das nicht tun sollen, dass wir nicht mutwillig sündigen sollen. Ich werde diesen Text jetzt nicht lesen, aber der ist in Hebräer 10, meine ich, aufgeführt. Da heißt es, wenn wir mutwillig sündigen und in der Sünde verharren, dann gibt es kein anderes Opfer als das Einmalige von Jesus Christus. Es gibt zu Jesus Christus keine Alternative. Und sich von ihm abzuwenden, es gibt keinen anderen Weg, keinen anderen Heilsweg. Auch für die Judenchristen wichtig, das alttestamentliche Opfer wird mich nicht zu Gott führen. Es sind nur Schattenbilder Jesus Christus. Und deswegen ist Sünde so, dieses Verharren und dieses Bleiben im Unglauben, Bleiben in Sünde so gefährlich. Und er sagt, dieses Christus, sein Blut mit Füßen treten und so weiter, das macht das ja so gefährlich, dass man das, was Jesus getan hat, für nichts, für Spott erachtet. Wir werden gleich auch noch zu dem kommen, dass Abfall sich ja nicht nur darin äußert, einfach getrennt zu sein von Christus, sondern es hat etwas von einem aggressiven Kampf gegen diesen Christus, von dem man abgefallen ist. Das sehen wir in Vers 6, wenn wir da nochmal hineinschauen. Hebräer 6, Vers 6. Da heißt es, der abgefallen ist, es heißt hier, es ist nicht möglich, die Buße zu erneuern. Und jetzt kommt die Begründung. Da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Der Sohn Gottes, heißt es hier, der wird gekreuzigt. Ein Mensch, das ist, denke ich, wichtig, dass wir das verstehen. Ein abgefallener Mensch ist nicht einfach jemand, der mit Sünde kämpft, der heilig leben will, aber sagt, ich komme immer wieder unter die Räder. Die Sünde übereilt mich immer wieder. Sondern ein abgefallener Mensch ist jemand, der mit denen, die Christus preisgegeben haben, die ihn am Kreuz sehen wollten, der mit ihnen sozusagen gemeinsame Sache macht, der den Christus diesem Spott aussetzt. Ich möchte mit uns einen Vergleichstext lesen, der das auch meiner Meinung nach gut zeigt. Das ist 1. Timotheus Kapitel 4, beziehungsweise, Entschuldigung, 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 1 bis 9. Ein etwas längerer Text, ich werde auch nicht viel dazu sagen, aber achten wir darauf, dass es nicht nur etwas ist, wo Menschen getrennt sind von Christus und damit war es das, sondern es ist ein Dagegensein, ein sich dagegenstellen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, schreibt Paulus an Timotheus. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Hier merken wir schon etwas. Nicht nur Gott nicht lieben, sondern stattdessen etwas anderes lieben. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen sie. Also hier kommt auch nochmal ein Dagegensein, etwas verleugnen. Von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, hier werden Personen aus dem Alten Testament erwähnt, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Es ist nicht nur, dass sie von der Wahrheit abgeirrt sind, sondern sie haben der Wahrheit den Kampf angesagt. Sie widerstehen der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen, also bei Jannes und Jambres, der Fall war. Ich wollte mit diesem Text nur zeigen, Abfall, ein Mensch, der abgefallen ist, er entwickelt oder hat eine Gesinnung, die gegen Christus, die antichristlich ist, die das Blut, wodurch er errettet worden ist, auf einmal verachtet und verschmäht, so wie Kapitel 10 im Hebräerbrief das sagt. Und das hilft uns vielleicht auch ein bisschen, das auch einzuordnen. Weil es mag uns ja auch die Angst treffen, dass wir sagen, wie geht das? Menschen, die gläubig sind und auf einmal so dagegen und so, kann ich mir nichts, dir nichts, auf einmal morgen abfallen von meinem Herrn? Und ich glaube nicht, dass das hier die Aussage zum einen ist, aber auch, dass das die Beobachtung ist, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir hineinschauen, dass das so unverhofft kommt wie eine Grippe. Dass Menschen heute glauben und morgen nicht mehr. Dass es sie von den Beinen holt, von jetzt auf gleich. Ja, es mag uns Anfechtung treffen. Es mag uns Versuchung treffen, die hart ist. Aber Abfall ist nicht etwas, was einschlägt wie ein Blitz, sondern das hat immer auch Geschichte. Ich will hier gar nicht die Möglichkeit diskutieren, kann ein gläubiger Mensch, kann ein Christ abfallen, beziehungsweise kann er sein Heil verlieren, ja oder nein. Aber wir können schon feststellen, dass Sünde, die uns ja von Gott trennt, sie hat immer eine Geschichte. Und auch wenn Menschen sich verhärten gegenüber Gott, hat das auch eine Geschichte. Das kommt nicht von heute auf morgen. Dieses sich gegen den Geist Gottes stellen und ihm widerstehen. Vielleicht sind wir auch schon oft, ist manch einer hier, der auch über diese Stelle gestolpert ist, jede Sünde wird dem Menschen vergeben, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht. Und wir können uns fragen, warum eigentlich nicht? Und wenn wir diesen Kontext wieder dort betrachten, dann sehen wir, Jesus tut göttliche Zeichen und es ist für die Juden eindeutig. Es sind Zeichen, die kann nur Gott selbst, der Sohn Gottes, tun. Und sie sagen, was sagen sie? Sagen, du machst das durch Beelzebul, durch den Satan selbst. Sie stellen das, was offensichtlich ein Wirken Gottes ist, verdrehen das und sagen, das ist eine Tat Satans. Wissentlich und bewusst. Sie schreiben die Tat Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes dem Teufel zu. Und Jesus warnt und sagt, das ist gefährlich. Es kann uns Angst machen, wie ich schon sagte, dass wir auf einmal sagen, wie sicher ist dann, wie unsicher ist dann mein Glaubensleben? Was werde ich morgen tun? Und ich denke, dieser Text zeigt uns doch, und auch andere Texte der Bibel, Abfall geschieht nicht unverhofft und willkürlich. Es hat immer eine Geschichte. Und es wird unser Glaube, ob wir weiter wachsen, ob wir in der Erkenntnis des Christus wachsen, wird damit stehen und fallen, ob wir in Verbindung zu Jesus Christus sind. Wenn wir Johannes 15 lesen und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und selbst beim Wachstum können wir nicht aus uns heraus geistliche Frucht herauspressen und sagen, jetzt will ich wachsen, jetzt geschieht es. Aber der Wunsch, an Jesus dran zu bleiben, in der Verbindung mit diesem lebensspendenden Saft zu sein, das ist das Geheimnis. Das ist die einfache Regel. Und das war ja auch das, was hier angefochten wurde, dass Christus auf einmal seine Bedeutung verlor, dass sie nicht mehr zu ihm aufgeschaut haben als derjenige, der über allem steht, der einfach alles ist, der vollkommen ist und dass er quasi ersetzt werden konnte und sollte. Die gleiche Warnung schreibt Paulus an die Galater, Kapitel 5, Vers 4, da heißt es, wenn ihr, ich werde das besser lesen, sonst zitiere ich das womöglich falsch, Galater 5, Vers 4, eine fast noch deutlichere Warnung, er sagt, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und hier merken wir, aus der Gnade fallen bedeutet von Christus getrennt sein. Also jemand, der es vorzieht, einen anderen Heilsweg zu wählen, als über Jesus Christus gerettet zu werden, der trennt sich von Christus und von seiner Gnade. Und das hilft uns, denke ich, zu verstehen, wenn wir als gläubige Menschen sagen, Jesus Christus ist mein Leben. Jesus Christus ist mein Herr. An ihm will ich dranbleiben, mit ihm will ich leben. Dann müssen wir nicht mit dieser Angst leben, vielleicht falle ich morgen ab. Aber unsere Aufgabe ist es, bleibt in mir. Ganz einfach und ganz deutlich das, was die Bibel uns nennt. Das Wachsen wollen, auch hierbei, wenn Gott es zulässt. Wachstum geschieht nicht aus uns heraus. Und die Verse 7 und 8, es wäre schön, wenn wir das nochmal auch sehen, Verse 7 und 8, die zeigen das. Gott gibt alles, was für unser Vorankommen im Glauben nötig ist. Es heißt, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Gott gibt alles, was für unser Vorankommen wichtig ist. Regen über dieses Land und Zeit, dass es wächst. Und am Ende ist es Segen Gottes, wenn Frucht entsteht. Und so ist es ein gutes Bild für unser Glaubensleben. Es heißt hier, das Land, das den Regen, der so oft darüber ergossen wird, trinkt. Und da ist vielleicht auch wieder unsere Verantwortung. Nehmen wir das Wort Gottes ernst. Nehmen wir es auf. Lesen wir es. Lassen wir es in uns bewirken, wozu es gesandt ist. Dass es Frucht ergibt, dass Frucht entsteht. Wehren wir uns nicht gegen das Wort Gottes, auch wenn vielleicht manchmal die Wahrheit uns in der Situation nicht so ganz passen mag. Ich finde, Vers 9 macht Mut. Diese Tatsache, dass der Schreiber weitergeht, er spricht über Melchisedek, er spricht wieder über Christus, das macht Mut. Er sagt, hier ist nicht Endstation. Ihr seid nicht unmündige Kinder und tja, das war's jetzt. Er sagt in Vers 9, wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heil Dienlichen überzeugt. Also er sagt, wir muten euch zu und wir gehen davon aus, dass ihr dieses Land seid, was den Regen trinkt und was dann auch die Frucht bringt und wo Gott Segen schenkt. Das macht Mut. Gott ist hier der Handelnde. Und angesichts der Gefahr, dass wir im Glaubensleben stocken und stehen bleiben, vielleicht auch nicht so weiterkommen, wie wir sollen. Es gibt diese Hoffnung und diese Zuversicht, die liegt in Gott selbst. Vers 10 sagt nämlich, denn Gott ist nicht ungerecht. Und ich glaube, dass ich bin davon überzeugt, dass unser Gottesbild so entscheidend sein wird für unsere Schritte im Glauben. Der Knecht, der sich gefürchtet hat, und sein Pfund vergraben hat. Er sagte ja, ich wusste, du bist ein, was sagt er, ich glaube ein Ungerechter. Ja, du erntest, wo du nicht gesät hast. Also er wirft Gott Willkür vor und Gemeinheit. Und deswegen hat er nichts tun können, nichts tun wollen. Hier sagt der Hebräerbriefschreiber, Gott ist nicht ungerecht. Wir haben es nicht mit einem willkürlichen Gott zu tun. er kennt unser Werk. Er sagt das hier sehr deutlich. Euer Werk zu vergessen, das tut er nicht. Und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott ist nicht ungerecht. Auch hier heißt es, ihm dienen. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für ein Leben mit Jesus. Sich seiner Herrschaft zu unterordnen. Bei der Größe von Mose, bei der Herrlichkeit des damals wahrscheinlich noch stehenden Tempels, zu sagen, Christus ist alles. Er ist der Herr. Ihm will ich dienen. Ihm will ich mein Vertrauen schenken. Die Verbindung zu Gott, die Gemeinschaft und die Verbindlichkeit im Leben mit ihm wird uns schützen vor Sünde und vor Gleichgültigkeit gegenüber Sünde und vor Schwerhörigkeit gegenüber dem Reden Gottes. Es heißt sogar in Hebräer 10, 24, das geht unmittelbar dem Text voraus, wo es heißt, dass wir dass jemand, der in Sünde verharrt, dass er das Blut Christi mit Füßen tritt. Da heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Diese Nähe zu Christus und die Nähe zu seinen Leuten, das sind Dinge, die Gott uns geschenkt hat, um nicht fruchtleer zu bleiben, um nicht irgendwo stehen zu bleiben in einem Wachstum. Wenn unser Kind, wir haben 3 Kinder, und wenn jemand von denen auf einmal nicht wächst, sich nicht entwickelt, dann machen wir uns Sorgen. Dann würden wir uns fragen, was stimmt hier nicht? Fehlen irgendwelche wichtigen Nährstoffe? Was ist hier passiert? Und so sorgt Christus selber, Gott dafür, dass wir ein Leben führen in Verbindung mit ihm und darin weiterkommen. Gott ist nicht ungerecht. Wir werden in der nächsten Bibelarbeit am Beispiel von Abraham sehen, wie lebt ein Mann Gottes in dieser Spannung, da ist eine Verheißung Gottes, hier sind die Schwierigkeiten meines Lebens und dann wird betont, der Glaube und das Ausharren. Das Dranbleiben, nichts anderes wie das, was in Johannes 15 beschrieben ist, bleibt in mir, bleibt dran, bleib in der Verbindung mit Christus und du hast einen festen Anker. Das sind alles Worte und Texte, da will ich nicht vorausgreifen für das nächste Mal. Christus, Erkenntnis, darin wollen wir wachsen. Wir wollen weitere Schritte des Glaubens tun. In dem Bewusstsein, Christus ist alles. In ihm ist unser Leben, in ihm ist auch unser Heil. Und deswegen kann das auch nicht so auf wackeligen Beinen stehen, dass wir müssen nicht in den Himmel hineinkrabbeln. Er bringt uns dorthin. Aber wir wollen an ihm dranbleiben. Amen. Ich möchte uns Zeit geben fürs Gebet. Lass uns dazu aufstehen.